bist allein der Höchst, Jesu Christi. Die Epistel für den 23. Sonntag nach Trinitatis ist aufgezeichnet im Brief des heiligen Apostels St. Paulus an die Gemeinde in Philippi im 3. Kapitel. Folgt mir und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich's auch unter Tränen. Sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis. Ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Halleluja, 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 Halleluja. Es sollen dir danken, Herr, alle deine Werke und deine Heiligen dich loben. Und die Ehre deines Königstums rühmen und von deiner Macht reden. Halleluja, 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 Halleluja. wird auch das Heilige Evangelium aufgezeichnet beim Evangelisten St. Matthäus im 22. Kapitel. Die Pharisäer hielten Rat, dass sie Jesus fingen in seinen Worten und sandten zu ihm ihre Jünger samt den Anhängern des Herodes. Die sprachen: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes recht und fragst nach niemand, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Darum sage uns, was meinst du? Ist es recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht? Da nun Jesus ihre Bosheit merkte, sprach er: Ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Zeigt mir die Steuermünze. Und sie reichten ihm einen Silbergroschen. Und er sprach zu ihnen: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sprachen zu ihm: Des Kaisers. Da sprach er zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Als sie das hörten, wunderten sie sich, ließen von ihm ab und gingen davon. Gelobt seist du, Herr Jesu.
Lob sei dir, o Christe.
Ich glaube an den einen Gott,
den allmächtigen Vater,
Schöpfer Himmels und der Erden,
all das, das sichtbar und unsichtbar ist,
und an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, der vom Vater geboren ist, vor aller Zeit und Welt, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrhaftigen Gott vom wahrhaftigen Gott, geboren und nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch welchen alles geschaffen ist, welcher um uns Menschen und um unserer Seligkeit willen vom Himmel gekommen ist und leibhaft geworden durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und Mensch geworden, auch für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, gelitten und begraben und am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und ist aufgefahren gen Himmel und sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen mit Herrlichkeit zu richten die Lebendigen und die Toten, dessen Reich kein Ende haben wird. Und an den Herrn, den Heiligen Geist, der da lebendig macht, der von dem Vater und dem Sohne ausgeht, der mit dem Vater und dem Sohne zugleich angebetet und zugleich geehrt wird, der durch die Propheten geredet hat und die eine heilige, christliche, apostolische Kirche. Ich bekenne die eine Taufe zur Vergebung der Sünden und warte auf die Auferstehung der Toten und das Leben der zukünftigen Welt. Amen. Kinder, die in den Kindergottesdienst gehen möchten, können jetzt gerne nach vorne kommen. Ladies first, Jungs, ne? Wie ist das eigentlich? Habt ihr zu Hause auch eine Regierung? Ja? Wie heißen die? Mama und Papa, ne? Ja? Also, das ist die Regierung. Ganz genau. Und die sagen manchmal ja auch, zum Beispiel Zimmer aufräumen oder irgendwie so etwas.
Wenn man das dann nicht macht, was passiert dann?
Dann bekommt man Ärger,
ne? Weil man eben halt der Anordnung, der Anweisung der Regierung von Mama und Papa nicht gefolgt ist. Genau. Wir leben alle unter einer Regierung und damit meine ich also wieder jetzt Mama und Papa oder die Ehefrau oder den Ehemann, sondern ich meine tatsächlich die Regierung, unseren Bundeskanzler, die staatlichen Organe und so weiter und so fort. Wir wollen heute in der Predigt nach ein kleines bisschen darüber nachdenken. Ihr im Kindergottesdienst weiß ich von Hubert, wir machen noch was anderes. Wie stehen wir eigentlich zum Staat als Christen? Ja, wir können ja auch nicht alles so was machen, was wir so denken, ja, wenn wir zum Beispiel auch nicht das machen, was der Staat sagt, dann kriegen wir auch Ärger. Ne? Genauso, wenn ihr nicht aufräumt, dann gibt es eben halt auch Ärger. Und so ist das eben halt auch. Aber im Kindergottesdienst hört ihr jetzt etwas anderes. Segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes heiliges Wort, unter das wir uns stellen, steht geschrieben im Brief des Apostels St. Paulus an die Römer im 13. Kapitel. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Darum, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung. Die ihr aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. Denn die Gewalt haben, muss man nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, dann wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht die Strafe an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer. Denn sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Lasst uns beten. Herr, segne dein heiliges Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, die doppelte Staatsangehörigkeit wird ja immer wieder einmal kritisch hinterfragt. Wer eine doppelte Staatsangehörigkeit besitzt, neben der deutschen vielleicht noch irgendeine andere Staatsangehörigkeit, kann manche Vorzüge nutzen, kann unter Umständen aber auch in Loyalitätskonflikte geraten. Der Apostel St. Paulus führt uns mit unserem Predigtwort in ein Spannungsfeld von Kirche und Staat, von Glaube und Politik. Paulus schreibt an Christen in der Gemeinde zu Rom und eben nicht allgemein an die römische Zivilgesellschaft. Jeder Christ besitzt mindestens zwei Staatsangehörigkeiten. Zum einen ist ein Christ Bürger seines Landes und zum anderen ist er durch die heilige Taufe Bürger im Reich Gottes. Als Christen leben wir also in beiden Lebensbereichen. Wir leben in dieser Welt unter den Gesetzen des Staates, sind aber gleichzeitig auch durch die Taufe Gott und seiner Welt verpflichtet. Wie haben wir uns nun als Christen zu positionieren? Wem gilt unsere Loyalität? Das kann Kirche in ein Spannungsverhältnis zum Staat führen. Paulus macht zunächst deutlich, dass jede Obrigkeit von Gott ist. Die Legitimation des demokratischen Rechtsstaates erfolgt durch Gott. Wie auch seinerzeit der römische Kaiser mit dem heidnischen Kaiserkult gleichfalls nach Paulus durch den dreieinigen Gott legitimiert ist. Man könnte also mit Fug und Recht heute sagen, Olaf Scholz ist Bundeskanzler von Gottes Gnaden. Das wird ja natürlich weit von sich weisen. Aber es ist so, nach unserem Bibelwort. Selbst eine menschenverachtende Diktatur erfährt ihre Legitimität durch Gott. Allerdings, und dazu kommen wir später in der Predigt, gibt es auch Grenzen. Staatsformen ändern sich durch die Jahrtausende, aber dass der Staat seine Legitimation durch Gott erfährt, die bleibt. Denn Gott ist Herr. Darum kann Paulus schreiben, wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Weil das Staatswesen von Gott angeordnet ist, hat sich auch ein Christ der staatlichen Verwaltung, der Gerichtsbarkeit, den Institutionen, den Organen unterzuordnen. Ein funktionierendes Staats- und Gemeinwesen innerhalb einer Gesellschaft braucht Ordnungen und Gesetze, damit das Zusammenleben geregelt ist. Bricht eine solche Ordnung zusammen, entstehen Chaos und Anarchie. Sehr deutlich haben wir wohl alle noch die Corona-Zeit vor Augen, die staatlichen Eingriffe und, wie wir heute auch wissen, die staatlichen Übergriffe. Dass der Staat in jener Zeit übergriffig geworden ist, auch im Bereich der Kirche, der Glaubensfreiheit, ist noch einmal ganz gesondert zu thematisieren. Paulus hat hier in unserem Bibelwort den römischen Staatsapparat vor Augen, der mitnichten ein christlicher war. Den römischen Staatsapparat mit seiner Verwaltung, seiner Gerichtsbarkeit, seinem Kaiser samt dem heidnischen Kaiserkult. Das, so schreibt er, ist Obrigkeit und sie ist von Gott angeordnet. Dass der Staat allerdings auch Grenzen hat, beziehungsweise dass der Christ auch nicht alles zur damaligen Zeit mitmachen konnte, das erfahren wir in anderen Briefen des Apostels Paulus. Da sagt er zum Beispiel, dass ein Christ eben nicht den religiösen Kaiserkult nachkommen darf. Das verbietet ihn der Glaube an den Herrn Jesus Christus, dem König der Welt. Und Christen, die sich diesem Kaiserkult verweigert haben, die sind dann tatsächlich auch hingerichtet worden. Dennoch ist selbst dieser heidnische römische Staat nach Paulus von Gott angeordnet und Diener Gottes. Nun, wir leben in anderen Zeiten. Und doch müssen wir uns selbst einmal fragen, wie sehen wir unsere Regierung, unsere gewählten Volksvertreter, unsere Verwaltung und Gerichtsbarkeit, unsere staatlichen Institutionen und unsere Behörden? Ja, da gibt es viel zu kritisieren. Aber, und das ist jetzt mal eine Frage an uns alle, wer betet denn für unsere Volksvertreter, für unsere Abgeordneten? Wer betet denn für Richter und Staatsanwälte, für die Verwaltungsbeamten? Haben wir vielleicht nicht auch deshalb eine Krise in Politik und Gesellschaft, weil wir zu wenig beten? Ja, gewiss, im Fürbittengebet tun wir das. Aber täte es unserem Land nicht auch gut, würden wir die Politiker, die Beamten, die Richter, die Staatsanwälte noch mehr in unser Gebet nehmen. Und dann, und das ist auch eine Frage, wie viele Christen gehen denn in die Politik und engagieren sich dort? Wer bewirbt sich um ein öffentliches Amt? Mit Kritik ist mancher schnell bei der Hand, mit gefalteten Händen aber wohl die wenigsten. Auch ein Staatswesen steht unter Gott. Der Staat ist Diener Gottes dir zu gut, schreibt Paulus hier. Wo sich aber ein Staat bzw. seine Vertreter anmaßen, Gott gleich zu sein, Gott für überflüssig zu erklären, gar seine Gebote außer Kraft setzen und in ihr Gegenteil verkehren, stellen sie sich gegen Gott. Stellen sie sich gegen seine Gebote, stellen sie sich gegen seinen Willen. Und ein Christ muss hierzu dann Nein sagen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Anders formuliert, Paulus fordert von uns mitnichten einen Kadavergehorsam. Nein. Ganz im Gegenteil, der Glaube, der christliche Glaube ist ideologiekritisch. Bei doppelter Staatsbürgerschaft eines Christenmenschen gilt es dann gemäß der Gebote Gottes zu handeln und zu reden. Handelt ein Staatswesen aber gemäß der Gebote Gottes, hat sich ein Christ diesen auch zu beugen. Wer sich beispielsweise der Steuer- oder der Zollgesetzgebung, das sind ja bei Paulus hier die Beispiele, widersetzt, der muss mit Strafe rechnen. Er widersetzt sich damit nicht nur dem Staat, sondern versündigt sich auch gegen Gott. Einmal ganz krass ausgedrückt, im Endgericht wird Gott dich auch nach deiner Steuererklärung fragen, ob du immer ehrlich und aufrichtig gewesen bist. Paulus geht es nicht zuerst um die Reaktion des Staates auf die Übertretung der Steuergesetze, sondern darum, wie Gott Steuerbetrug bewertet. Zur Erinnerung, siebtes Gebot, du sollst nicht stehlen. Auch den Staat sollen wir nicht bestehlen, indem wir Steuern nicht in vollem Umfang bezahlen. Und dann erst im zweiten Schritt lenkt Paulus den Blick auf die staatlichen Institutionen. Nur Gesetzesübertreter müssen mit Strafe rechnen, nicht aber diejenigen, die sich an die Gesetze halten. Sogar mit Lob, wir würden heute sagen mit Anerkennung, darf derjenige rechnen, der Gutes tut. Paulus, der hat die Sitte der römischen Provinzverwaltung im Blick, die bei Wohlverhalten Anerkennung bekommen haben, wie beispielsweise wertschätzende Briefe durch den Kaiser. Ähnliches gibt es ja heute noch. Bundesverdienstkreuz oder eine Urkunde oder irgendetwas anderes. Gesetzesverstöße zu ahnden und zu bestrafen, sowie Anerkennung auszusprechen, gehören zu den Funktionen des Staates. Ja, darin ist der Staat Diener Gottes. Die Straf- und Polizeihoheit hat der Staat inne. Zwar ist uns Christen aufgetragen, darauf zu verzichten, Böses mit Bösem zu vergelten und gerade gegen das Böse Gutes zu tun, aber das Gute soll nicht schutz- und wehrlos sein. Die staatlichen Institutionen als Gottes Dienerin hat den Auftrag, das Gute zu schützen. Dazu gehört eben auch, das Böse schon in dieser Welt zu ahnden, nicht im Blick auf das eigene Recht, sondern auf Gottes Gebote, auf sein Recht und seine Ordnung kennen. Das ist ganz wichtig, das ist ganz entscheidend. Die Kriterien für Gut und Böse, für Recht und Unrecht, setzt nicht der Staat, obwohl er natürlich die Gesetze macht. Denn wäre das tatsächlich so, dass der Staat sagt, was gut und böse ist, hätten wir echt ein riesengroßes Problem. Damit bedenken wir nun das, was ich eingangs meinte, dass zwar selbst eine Diktaturobrigkeit von Gott ist, ihr aber auch Grenzen gesetzt sind. Diktaturen definieren nach ihrer Ideologie Recht und Unrecht. Das erleben wir in unseren Tagen und das hat es zu allen Zeiten gegeben. Aber die Kriterien, die Grundlage für Gut und Böse, für Recht und Unrecht, die sind allein in Gottes Wort begründet, nicht in diktatorischen Ideologien. Recht und Unrecht sind nach Gottes Maßstab, nach seinem Willen, nach seinem Gebot anzuwenden. Die 10 Gebote Gottes, die Nächstenliebe. Versündigen sich die Repräsentanten des Staates, das Gemeinwesen, die Justiz und machen aus Recht Unrecht und aus Unrecht Recht, ist auch über sie schon längst das Urteil gefällt. Jeder Staat und jede Staatsform dieser Welt stoßen dort an ihre Grenzen, nicht nur räumlich und zeitlich, sondern auch ideologisch. Selbst auf dem Höhepunkt der Macht können diese Staaten mit ihren Mächtigen die Gewissen weder binden noch lösen. Und dennoch versuchen ideologiegeprägte Staatsformen, die Gewissen zu okkupieren, um dem Einzelnen wie dem Volk vorzuschreiben, was gut ist, was böse ist, was verwerflich ist, was man nicht tun darf und was man tun darf. Sie versuchen, Macht über die Gewissen zu erlangen, indem sie den Versuch unternehmen, die Gewissen an ihre Ideologie zu binden oder zu lösen. Das ist darum verwerflich, weil sie sich damit an Gottes Stelle setzen. Denn wem gehört die Binde- und die Lösevollmacht? Diejenigen, die heute Morgen in der Beichte gewesen sind, die haben es gehört. Gott allein. Und der auferstandene Herr hat sie den Jüngern und in ihrer Nachfolge den Amtsträgern der Kirche gegeben, damit sie in seinem Namen und Auftrag die Vollmacht des Bindens und Lösens ausüben. An eben dieser Grenze wird jeder Staat, jedes Gemeinwesen scheitern müssen, sobald sie versuchen, über die Gewissen zu herrschen und sie nach ihrer Ideologie zu binden oder zu lösen. Noch bevor ein solcher Staat sein Ende gefunden hat, wird ihm genau diese Grenze zur Verhängnis werden. Zielt ein Staat darauf ab, durch Ideologie eine Gemeinschaft unter Menschen aufzurichten, indem es geradezu dogmatische Glaubenssätze aufstellt und sie dann auch versucht, mit staatlichen Machtmitteln durchzusetzen, ist ein solcher Staat schon längst gerichtet und zum Scheitern verurteilt. Alle ideologisch geprägten Staaten dieser Erde haben ihren Untergang nicht nur vor sich, sondern tragen ihn schon selbst in sich, weil sie sich an Gottes Stelle gesetzt haben. Und ihr Untergang ist nur eine Frage der Zeit. Für Paulus ist es notwendig, sich dem Staat mit seinen Gesetzen zu beugen. Nicht nur, weil bei Gesetzesverstößen Strafe droht, sondern wegen seines Gewissens, weil man ja weiß, dass man Böses nicht tun soll, beispielsweise unehrlich bei der Steuererklärung zu sein. Das Gewissen wird einem selbst zum Peiniger, wenn man doch das Finanzamt betrogen hat. Das gilt natürlich nicht nur für die Steuer- und die Zollgesetzgebung, sondern für alle Bereiche des Lebens, die durch die Gesetzgebung geregelt sind. Entscheidender für Paulus ist, dass der Christ verstehen lernt, dass der Staat mit seinen Institutionen Gottes Diener ist, solange und insofern er sich an die Ordnungen Gottes und seine Gebote hält. Und die Kirche hat die Aufgabe, den Staat an seine Verpflichtung zu erinnern und zu mahnen, wenn er gegen Gottes Gebote verstößt. Das schließt für Kirche allerdings parteipolitische Erwägungen und Vorlieben aus. Parteipolitik auf und von der Kanzel ist fehl am Platze. Mit gutem Grund verbietet unsere Pfarrerdienstordnung in unserer lutherischen Kirche jegliche parteipolitische Aktivitäten, ganz anders als beispielsweise die evangelischen Landeskirchen. Kirche hat sich immer dann zu Wort zu melden und den Staat zu ermahnen, wenn Gottes Gebote in Abrede gestellt werden, verneint werden, in ihr Gegenteil verkehrt werden. Dann muss Kirche um Gottes Willen sprechen und Stellung beziehen. Nicht parteipolitisch, sondern von Gottes Willen, von seinem heiligen Wort, von der Bibel her. Als Christen haben wir die doppelte Staatsbürgerschaft. Als solche leben und bewähren wir uns in dieser Zeit und Welt, wohlwissend, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Denn unser Ziel ist die Ewigkeit. Und doch haben wir gerade auch als Christen Verantwortung. Verantwortung für diese Welt und Verantwortung in dieser Welt. Und dazu gebe uns der dreieinige Gott seinen Segen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Der Gemeinde ist nur noch Folgendes bekannt zu geben. Im Anschluss an den Gottesdienst wird wieder zum Kirchenkaffee eingeladen. Pfarrer Schulze leitet den Gottesdienst in Wilmersdorf und grüßt die Gemeinde herzlich. Herzlich eingeladen wird auch zum TC-Gottesdienst am kommenden Samstag, dem 9. November um 18 Uhr hier in unserer Kirche. Im Anschluss wird, wer mag, noch zu Tee, Saft und Wasser eingeladen. Nach dem Gottesdienst am kommenden Sonntag findet dann auch die erste Krippenspielprobe statt. Bei Interesse bitte bei Annette Lucien melden. Zu den Gottesdiensten in dieser neuen Woche. Der TC-Gottesdienst, auf den ich schon hingewiesen habe, am Samstag, den 9. November um 18 Uhr. Dann der Gottesdienst am nächsten Sonntag, dem drittletzten Sonntag im Kirchenjahr, um 9.30 Uhr die Beichte und 10 Uhr ein Abendmahlsgottesdienst mit Pfarrer Schulze. Zu den Veranstaltungen in der Woche, morgen um 9 Uhr Andacht für die Kinder des Kindergartens, 10 Uhr meine Sprechstunde nach Vereinbarung, 16 Uhr Griechischkurs, 19.30 Uhr Posaunenchor. Am Dienstag 18 Uhr Bibelgesprächskreis, am Mittwoch 17 Uhr Sprechstunde nach Vereinbarung mit Pfarrer Schulze und um 19 Uhr Kirchenvorstandssitzung. Am Donnerstag um 19 Uhr Vorbereitung für den Kindertreff mit Pfarrer Schulze. Am kommenden Freitag von 17 bis 18.30 die Sprechstunde im Gemeindebüro nach Vereinbarung und am kommenden Samstag um 10 Uhr Konfirmandenunterricht und abends um 18 Uhr der TC-Gottesdienst. Die Kollekten vom vergangenen zweiten Sonntag nach Trinitatis für Kirche und Gemeinde sind gesammelt worden, 209 Euro, für die Dreieinigkeitsgemeinde in Steglitz 56 Euro und für die Rückzahlung des Kredites 60 Euro. Am Donnerstag haben wir das Reformationsfest gefeiert. Da sind gesammelt worden für Kirche und Gemeinde 98,50 Euro und für die Dreieinigkeitsgemeinde in Steglitz 35 Euro. Gott segne Geber und die Verwendung der Gaben. Der Wochenspruch, der uns durch diese neue Woche begleiten möchte, steht geschrieben in 1. Timotheus 6. Dem König aller Könige und Herrn aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, dem sei Ehre und ewige Macht. Der dreieinige Gott segne unsere Gemeinde, alle Glieder und Gäste nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Lasst uns nun miteinander und füreinander beten. Lasst uns in Frieden den Herrn anrufen, Herr, erbarme dich. Um den Frieden Gottes und das Heil für die Welt, um die Ausbreitung des Evangeliums unter allen Völkern, um die Bewahrung seiner heiligen Kirche und die Einigkeit unter allen Christen in der Wahrheit und in der Liebe, lasst uns den Herrn bitten, Herr, erbarme dich. Für dieses ihm geheiligte Haus und für alle, die hier sich versammeln, für unsere ganze Gemeinde und alle, die der Kirche dienen, unserem Bischof, unserem Propst und Superintendenten, dass Gott uns im Glauben und in der Liebe wachsen lasse, dass sie das Wort der Wahrheit auch recht lehren möchten, die dazu berufen sind. Lasst uns den Herrn bitten, Herr, erbarme dich. Für alle, die in unserem Land regieren und im öffentlichen Leben Verantwortung tragen, dass Gott ihnen Willen und Weisheit gebe, dem allgemeinen Wohl zu dienen, damit Recht und Gerechtigkeit gewahrt bleiben und wir in Frieden und Freiheit leben können, lasst uns den Herrn bitten, Herr, erbarme dich. Für diese Stadt, unser ganzes Land und alle, die darin wohnen, um Gottes Segen für unsere Arbeit, um gesunde Lebensbedingungen, um Arbeit und Brot für alle, um den Frieden in der ganzen Welt, besonders in Israel und in der Ukraine, lasst uns den Herrn bitten, Herr, erbarme dich. Für alle, die auf Reisen sind, dass sie vor Unfall und Schaden bewahrt bleiben, für alle, die Not leiden, die Einsamen und Gefangenen, die Hungernden und Heimatlosen, die Traurigen und Verzweifelten, die Kranken und Sterbenden, dass Gott sie aus aller Angst und Gefahr befreie, lasst uns den Herrn bitten, Herr, erbarme dich. Für uns selbst, dass Gott uns aus aller Not errette und wenn unsere letzte Stunde kommt, uns ein seliges Ende schenke, lasst uns den Herrn bitten, Herr, erbarme dich. Nimm dich unser gnädig an, rette und erhalte uns, denn dir allein gebührt der Ruhm und die Ehre und die Anbetung, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Desgleichen man auch den Kelch nach dem Abendmahl dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut so oft ihr's trinken, zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, O Herr, verkünden wir und deine
Thank you. Lamm, welches der Weltsünde trägt, kommt und empfangt Leib und Blut des Herrn. Wahre Leib unseres Herrn Jesu Christi, für euch dahin gegeben in den Tod. Im rechten Glauben zum ewigen Leben. Thank you.
Leib und das wahre Blut Jesu Christi stärken und bewahren durch den rechten Glauben zum ewigen Leben. Amen. Fehlten Friedens. Nehmet hin und trinket, dies ist das wahre Blut unseres Herrn Jesu Christi, für euch vergossen zu vergeben. Alle eures.
Thank you.
wahre Blut Jesu Christi stärke, bewahre euch in welchem Glauben zum ewigen Leben. Amen. Geht in Frieden des Herrn.
Thank you.
und Diener der Freude sein für die Welt. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
Um den Segen Gottes wollen wir bitten und beten mit dem Lied Nummer 191 in unserem Gesang. Sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.